dem Essen kriegst du einen Dusch, wirst du nicht Wasser saufen. Erst ein Glas Mineral und dann ein Viertel Wein.
Herzlich willkommen zur 145. Folge Wein für Wein. Mein Name ist Katie.
Und mein Name ist Michael.
Und wir sind zwei WeinliebhaberInnen und jede Woche verkosten wir einen Wein. Dabei weiß der eine nie, was die andere mitbringt oder umgekehrt. Weißt du noch, welchen Wein wir letzte Woche gehabt haben, Michi?
Selbstverständlich. Wir waren nämlich beim lieben Christoph Neumeister in Straden im Vulkanland zu Gast. Verkosten dürfen haben wir den Sauvignon Blanc Moorfell 2021. Bist du narrisch. Also das war halt richtig, richtig schön. Richtig geil und auch super schön, die Geschichte vom Christoph selber nochmal zu hören und auch diesen Bogen zu spannen vom Start, von den ersten Weingärten bis hin, wo sie jetzt stehen mit einem Weingut.
Ja.
Und gleichzeitig halt auch den Kreis zu schließen von Moorfell, damals 2019, jetzt auf 21, den uns der Christoph blind hingestellt hat. Das war halt schön und auch sofort klar.
Absolut. Also das ist auch so ein Wein, der sehr distinktiv ist, der auch sehr in sich ruht.
Komplett.
Man hat zwar Jahrgangsunterschiede, aber es ist trotzdem gefühlt immer ein super, super eigenständiger Wein. Und ja, die Geschichte vom Christoph ist natürlich super spannend. Und er erzählt sie auch wirklich, wirklich schön.
Genau.
Also es gibt so Leute, die haben sich so viel Gedanken gemacht schon, dass sie ja wirklich auf ihre Geschichte fast richtig, richtig kohärent blicken können und das alles wunderschön erzählen können. Also der Christoph ist wirklich ein wunderbarer Geschichtenerzähler.
Das stimmt.
Hört euch das an.
Genau, hört es euch einfach an. Zurückladen, zuhören, viel Spaß dabei. Aber heute haben wir wieder mal eine normale Folge quasi.
Eine normale Folge. Okay, ich hoffe, dass man wenigstens einen spannenden Wein mitbracht, damit die normale Folge richtig gut wird.
Da glaubst du, dass die da keinen spannenden Wein mitbringen?
Nein,
alles dann.
Also, Rotwein im Glas, großes
Korrekt.
Glas, schweres Glas.
Yes.
Muss ich wieder was arbeiten da?
Na klar.
Na gut, ich mache diese Arbeit sehr gerne.
Ja, das glaube ich.
Okay. Wir haben hier ein sehr, sehr spannendes Potpourri im Glas.
Mhm.
Wir haben nämlich auf einer Ebene gleich viele verschiedene Sachen.
Ja.
Einerseits schon, diese Fruchtthematik ist da,
ja,
ordentlich
definitiv.
Da. Und ich versuche das gerade zu positionieren. Ich war ganz am Anfang schon bei dieser sehr eindeutigen, fast kitschigen Kirsche.
Mhm.
Aber es kommen jetzt so ein bisschen dunklere Sachen noch hoch.
Ja, aber ich meine, die Kirsche grundsätzlich, die gebe ich da schon Vollgas.
Ja, aber es ist noch was dabei, finde ich.
Voll.
Und was dabei ist, ist eher dunkler als jetzt rot-rot. Und weder überwarm noch überkalt.
Korrekt.
Und was ich aber nur in der Nase habe, weil ich vorher schon angefangen habe mit einem Potpourri aus Sachen,
bitte.
Ist schon so ein bisschen ein Lederthema, so ein bisschen was animalisch, ledriges, aber nicht überbordend.
Nein, das ist fein da drinnen ein bisschen, ja.
Und dann haben wir schon so ein bisschen Reduktion auch dabei, auch das spürt uns da rein, so ein bisschen was Grünes, Kräutriges, Senfiges, Dilliges.
Ja.
Und ein bisschen was Staubiges habe ich da auch drinnen.
Ja, staubig bin ich auch gut dabei, finde ich auch schön.
Und das ist schon so ein ordentlicher Mix da, der fordert schon ein bisschen.
Aber ich finde, die Frucht ist schon ordentlich trotzdem.
Absolut.
Aber das ein bisschen abgefedert durch dieses ganze Potpourri.
Genau. Es ist ja das Erste, was ich erzählen will, weil es das Erste ist, was in meiner Nase ist. Aber du hast gleichzeitig sofort diese anderen Themen da, sofort.
Ja.
Gerade diese Reduktion ist schon so ein bisschen intensiv,
schon
gerade für einen Roten schon ordentlich.
Ja, voll.
Und das lässt mich jetzt schon gespannt drauf sein, wie das jetzt im Gaumen wird, weil was tut diese Reduktion?
Ein bisschen eine flüchtige.
Ja, das nur dazu.
Aber ist das schon ist dabei, aber wieder einmal ein Wein mit flüchtiger Säure, die schön integriert ist in das Ganze.
Genau, und ich finde, das ist sehr, sehr stark integriert in unsere kitschige Kirsche.
Genau,
also ich finde der Kitsch an der Kirsche ist die flüchtige.
Ja, ich finde nämlich, also ich habe jetzt das Ding schon einige Zeit auch offen, weil das kann ruhig ein bisschen Luft gebrauchen. Und ich finde das ganz Erste, jetzt, wie ich draußen nochmal reingerochen habe, war auch so diese kitschige Kirsche, aber so ein bisschen Schwarzkirsche auch. Und halt dazu so ein bisschen was wie wenn es so ein Kirschzuckerl war oder so, halt so ein bisschen, aber so auf so, wieder fast so Traubenzuckergeschichtel drinnen.
Ich bin bei sowas immer ganz hart bei Amarena-Kirsche.
Ja.
Also so dieses, was gerade aus dem Glas rausholst und es tropft so runter.
Das, genau.
Das ist in meinem Hirn bei sowas. Aber es ist schon, das hat schon Funk.
Ja,
das
genau.
Ich bin schon sehr gespannt drauf.
Ich wollte gerade sagen, dieser Funk ist wirklich, wie du es schön gesagt hast, mit dieser Kirsche verwoben.
Ja, absolut. Und ansonsten, ich schaue mir es gerade noch im Glas an, das ist schon, es hat einen relativ dunklen Kern da.
Yes. Was geht ab?
Es will streiten mit mir da. Das fängt einen Kampf an. Also das Tannin beißt mir jetzt ein bisschen da.
Ja, sicher.
Ich schaue mir es gleich noch mal im Detail an, weil das Tannin war jetzt schon.
Hat es da kurz einmal ein Watschen gegeben?
Ja, es hat mir mal ordentlich geratscht. Also das Tannin ist schon, wie schon gesagt, streitbar.
Ja, ja, definitiv. Definitiv streitbar, definitiv rustikal.
Hat schon so ein bisschen eine Grobkörnigkeit hinten aus. Bräselt es ein bisschen noch.
Ja.
Was mir auch sagt, dass das Ding sehr, sehr jung ist. Also das kann nicht jetzt länger in der Flasche gewesen sein als ein paar Monate gefühlt.
Nein, es ist schon ein bisschen länger in der Flasche, aber es ist immer noch dafür, was es ist, natürlich saujung. Keine Sorge.
Gut, soweit einmal das zu erkennen. Von der Struktur her sind wir tatsächlich sehr, sehr gerad und schmal und haben nichts, was sie vorne anlegt. Mhm. Also das ist wirklich, das geht relativ schnell nach hinten tatsächlich. Mhm. Wir haben kein schönes Bogerl, wir haben keine warme Umarmung, die da am Anfang kommt, sondern wir haben schon gleich am Anfang so
ordentlichen Punch, ja.
Power, aber gar nicht Alkoholpower in dem Sinne. Lass mal schauen.
Strukturpower, ja.
Das ist Strukturpower. Das ist nicht Alkoholpower. Mhm. Und es hat schon Säure, aber für mich ist das Tannin das Hauptthema tatsächlich im Gaumen. Mhm. Und du hast weder diese Kirsche, nur die Reduktion, nur irgendeine Form von Flüchtiger, die du jetzt besonders sensorisch merken würdest im Gaumen. Mhm. Das überrascht mich, muss ich ehrlich sagen. So habe ich es ein bisschen gesucht. So. Du hast natürlich dieses Fruchtthema drinnen.
Ja.
Du hast da genug Saft, dass sich das ausgeht.
Voll.
Mit dem Thema Tannin. Also ich glaube, angenehmer war es, wenn es ein bisschen länger,
klar.
Wenn man ein bisschen länger warten würde.
Klar, gibt dem noch 5 Jahre und dann ist es noch viel, viel schöner. Es ist natürlich zu jung, das ist klar. Aber ich finde, der Soft ist schon geil, aber er hat nicht so dieses ultimativ Kirschige, was jetzt rauskommt, was in der Nase viel, viel intensiver ist. Das stimmt schon.
Und ich glaube, das hätte es, wenn es das ein bisschen ruhen lassen
würde. Ja, sicherlich. Das kommt sicher noch stärker raus, wenn sie es dann ein bisschen zurückzieht. Ja.
Nein, wir sind insgesamt sehr auf der schmalen Seite. Du hast hinten aus, du spürst schon so ein bisschen das Holz im Spiel war irgendwo.
Ja, klar.
Aber das hast vorne raus gar nicht. Finde ich. Also du hast überhaupt nicht diesen klassischen Holzbogen vorne dran, diesen Nullschmelz oder sowas in der Richtung. Das ist alles sehr, sehr gerade und sehr, sehr gerade nach hinten.
Ja.
Es gibt so Weine, die rinnen da über die Zunge und sagen, passt, nächster Schluck, let's go.
Ja, ja, ja.
Bleiben dann natürlich, also bleiben
dort
das.
Bleiben dort das ewig, aber es zieht sofort nach hinten, es gibt sofort Gas, es gibt sofort Druck über das Tannin. Aber halt nicht über Alkohol oder sonst was, sondern wirklich auch nicht über die ultimative Dichte, sondern das ist schon fein, aber gleichzeitig halt auch rustikal.
Es ist einfach, das hat schon einen Kern, aber das ist überhaupt nicht jetzt irgendwie dicht oder sowas in der Richtung. Mhm. Es ist von der Struktur her wirklich geradlinig, schlank, Präzision hat es auf jeden Fall. Mhm. Hinten hat es dann dieses bisschen Rustikale.
Ja, voll, das spürst hinten raus. Ja.
Und du hast in der Mitte halt so ein bisschen Saft. Und hinten raus dann also ein bisschen dieses klassisch Kräutrige, das du so ein bisschen reinnehmen kannst. Es ist lustig, weil ich versuche so ein bisschen diese Reduktion zu ergründen. Die ist schon am Gaumen auch da. Schon am Gaumen auch spürbar.
Ja, ja, aber viel weniger.
Aber
ja.
Es ist alles sehr drinnen, sehr reingearbeitet in das Ding. Ja, spannend. Ich habe mir ein bisschen was Dichteres tatsächlich vorgestellt, alleine aufgrund der Nase, weil diese Kirsche so hart präsent war. Aber stimmt, muss ja nicht sein. Was bist du, mein Freund?
Ich finde, dieses Kräutrige hinterher ist schon leibend.
Habe ich gar nichts dagegen, ja. Es ist generell, es ist witzig, es ist super spannend zum Verkosten. Es lässt mehr arbeiten.
Ja.
Und ich versuche es jetzt ein bisschen zu kategorisieren auch schon. Mhm. Also rein, die Struktur sagt natürlich, ich bin schlank, ich habe zwar ein intensives Tannin, aber das ist meine Rebsorte noch nicht, wo ich herkomme. Und es wirkt sehr kühl insgesamt. Ja. Es hat eine sehr schöne Kühle. Es ist natürlich auch die Stilistik, also es ist auch dieses mit Redaktion, Baute und so weiter. Mhm. Auch das trägt ein bisschen dazu bei, dass wir halt keinen oxidativen Stil haben, sondern einen sehr geradlinigen, reduktiven. Ich überlege, wer das, also ob ich das überhaupt kennen, wer das so macht.
Das weiß ich nicht, aber das Weingut kennst du sicher. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das schon mal hattest.
Okay.
Das weiß ich nicht.
Spannend.
Aber ist auch vollkommen wurscht.
Das ist richtig. An der Säure haben wir genug.
Ja, ja.
Also ich war aufs Erste, diese erste Reaktion ist so ein bisschen Richtung Blaufränkisch.
Verstehe.
Weil es von der Struktur, also vom Strukturgrad her, gegangen sie sich aus. Wenn du es so bauen willst, kannst du so irgendwie so hinbiegen. Ein bisschen Säure fällt mir. Und ein bisschen Power fällt mir ehrlich gesagt an. Also es ist ein bisschen schlank dafür, dass es jetzt rein blaufränkisch wäre. Aber das wäre so das, wo mein Hirn als erstes einmal hingeht, so von, wer macht Easy Drinking in die Richtung.
Ich finde es Easy Drinking. Also ich meine, Trinkfluss,
easy,
ja.
Nicht easy drinking, sondern wer macht diese schmalen Sachen in diese Richtung. Ja. So, easy drinking, nein. Ich habe 15 Mal gesagt, es fordert mich. It is not easy drinking, right you are.
Wollte ich das nur nochmal richtig stellen, weil nicht, dass das jetzt dann irgendwer kauft und sie denkt, mein easy drinking, reißt das mal auf. Da tust du halt keinen Gefallen.
Ja gut, aber ihr habt es ja vorher schon rausgehört. Es ist ein forderndes Getränk, das du mir hier serviert hast.
Natürlich.
Ein bisschen Alkohol hat es doch, ha?
Ja, sicher hat es ein bisschen Alkohol, aber ich finde es schön.
Ich habe vorher gerade gespuckt und jetzt habe ich es getrunken.
Ja, das ist das, das auch trinken, um es wirklich zu spüren.
Ja, na schon. Aber das hast du am Gaumen super verwoben.
Ja, ja, super schön drin.
Wenn du es dann tatsächlich trinkst und nicht nur spuckst, dann kommst du drauf.
Ist schon was da.
Ist schon ein bisschen was da. Na, lustig.
Es ist auf jeden Fall mal nicht blaufränkisch. Also so weit kann ich die beruhigen. Also ich verstehe es. Das ist einmal das Erste, wo man hinrennt, weil das kann man sich irgendwie vorstellen, dass das irgendwie ausgehen kann. Aber irgendwie kommt es dann trotzdem ein bisschen komisch vor.
Ja,
ne?
Genau. Ja, wie schon erwähnt vorher. Was bist du, mein Freund? Ich hätte es ja nicht automatisch nach Österreich gehauen, um ehrlich zu sein. Aber das macht für mich
wenig
Sinn.
Das ist soweit richtig.
Okay, gut. Jetzt hat es schon sehr viel Kühle, aber dieses drunterliegende Strukturthema sagt man, es muss nicht unbedingt kalt sein.
Mhm. Soweit so richtig.
Naja. Aber Rebsortenzuordnung.
Wird ein bisschen schwieriger, glaube ich, ja.
Ah ja, schön.
Also, was ich da gebe, wo du hinkommen kannst, ist, glaube ich, Land.
Ah ja.
Aber Rebsorte und Region wird relativ tricky, glaube ich.
Spannend.
Gibt da schon wieder sehr viele Tipps, aber...
Ja. Du hast mir gerade gesagt, es wird schwierig.
Naja, ich habe halt ausgeschlossen, dass es irgendwas ist wie was anderes, was das halt nicht sein kann.
Richtig. Ja, mein Gut-Instinkt war Richtung...
Nein, sag ein Gut-Instinkt. Du nicht herumdenken, sag das Bauchgefühl. Sag's, weil ich glaube, es ist nicht falsch.
Wirklich, glaubst du, es ist nicht falsch? Ich glaube, es ist falsch.
Schauen wir es uns an. Und selbst wenn es falsch ist, ist es ja wurscht. Sag an.
Wie immer. Ich habe ganz am Anfang an Frankreich doch dabei und bin dann aber Richtung Süden gewandert, je mehr ich das jetzt drungen habe tatsächlich.
Und wo bist du gelandet?
In Nordspanien bin ich tatsächlich gelandet. Ich kann mir es aber in Italien vorstellen.
Zweiteres richtiger.
Sehr gut. Die Frage ist jetzt, wo da man das hin? Weil so dieses, wie schon gesagt, sobald ich das erste Mal wirklich drungen habe, war es dann halt klar, dass es irgendwo her sein muss, wo es ein bisschen mehr Power gibt tatsächlich. Ja. Und es wirkt aber nicht wie was Südfranzösisches. Also ich meine, ganz ehrlich, du findest in Südfrankreich alle Spielarten, können durchaus sein, aber ich weiß halt nicht, was und wer. Und dieses Nordspanien, das
ich verstehe
ist
schon,
normal das ist immer anders gebaut. Aber es ist wieder dieses klassische Thema von, es ist was sehr Schlankem, wo du aber merkst,
es kann nicht aus einer kühlen Region kommen.
Es kann nicht aus einer Region kommen, ganz genau.
Und dann ist halt oft der Tipp, den man dann halt geben sollte und es oft nicht tut, eben Nordspanien, weil das halt oft für so Sachen zutrifft. Die halt
oft genug zumindest.
Genau. Da gibt es halt schon ein paar Produzentinnen und Produzenten, die das halt einfach so schön hinkriegen.
Ganz genau, dieses unendlich schlanke Hinkriegen in einer Region, die absolut nicht schlank sein mehr sollte.
Korrekt.
Genau, aber offensichtlich gibt es in Italien auch, wie wir das da haben. Super. Keine Ahnung, was das jetzt für eine Rebsorte sein soll. Mit Sangiovese habe ich insgesamt einfach zu wenig Erfahrung. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es Sangiovese ist. Was ist es denn?
Ich habe zu wenig Erfahrung mit Sangiovese, deswegen schließe ich das aus.
Ja, so finde ich toll. Das.
Aber es ist richtig, es ist nicht Sangiovese.
Yay, perfekt. Also ein bisschen was an Sangiovese habe ich schon gehabt. Es erinnert mich nicht hieran.
Ja.
Aber ich glaube, was du musst mir jetzt erzählen. Weil recht viel weiter kommen wir nicht als, wir sind jetzt in Italien. Und ich würde jetzt Norditalien sagen, aber
nein, das go ist for natürlich it. Ein Blödsinn.
Sehr gut. Wo? Sizilien.
Ah, das ist ein Blödsinn. Ja, wir stoppen das Raten genau hier.
Let's go.
Weil mein Einleitungssatz ist schon, du hast vollkommen recht, ich habe dich da ein bisschen übergelobt, wir sind in Italien. Aber du bist ja hinkommen, also alles gut. Wir sind in einer Region, die wir noch nicht gehabt haben, mit einer Rebsorte, die wir noch nicht gehabt haben.
Oh, schön.
Siehst du? Und zwar sind wir in den Abruzzen.
Richtig so.
Also Mittelitalien, genauer gesagt in Loreto Abruzzino. Sagt er wahrscheinlich nichts, mir hat das auch nichts gesagt, aber die nächste Stadt, so ungefähr 30 Kilometer östlich davon, ist Pescara. Das kennst du vielleicht irgendwie vom schon mal irgendwo gelesen und gehört oder sonst was. Sehr gut. Also Pescara, Ostküste Italiens. Wir sind da ungefähr auf der Höhe von Rom, damit man sich das jetzt da auf der horizontalen Linie vorstellen kann. Also einfach halt auf der Ostküste, Rom auf der Westküste drüben quasi, damit man sich vorstellen kann, wo wir da ungefähr liegen. Und nachdem wir das Gebiet noch nie gehabt haben, müssen wir natürlich mit einem kleinen Exkurs starten.
Let's go.
Bevor ich da verrate, wer das eigentlich gemacht hat und was das genau ist im Glas. Also, die Abruzzen. Knapp 33.000 Hektar Rebfläche. Insgesamt sind wir da recht hügelig, da ist wirklich auch gebirgig. Und wir haben sehr heiße, trockene Sommer. Im Winter wird es dann aber recht kühl durch das ganze Gebirgige und auch recht feucht. Insgesamt auch eine Region, die man gerne einmal nicht so richtig am Schirm hat. Hat auch ein bisschen einen Grund, weil es ist halt so ein bisschen abseits von dem klassischen Italien. Du hast da viel Natur, wenig Tourismus. Auch der Weinbau war schon immer dort. Also das geht bis auf die Etrusker im 7. Jahrhundert vor Christus zurück. Also wirklich immer dort. Mhm. Aber der Trend geht eigentlich seitdem mehr oder weniger bergab. Und die Hauptrebsorten dort sind Montepulciano d'Abruzzo im Rotweinbereich und Trebbiano d'Abruzzo im Weißweinbereich. Und beide Sorten haben das Problem, dass sie nicht so leicht was richtig Geiles hergeben.
Außer du hast Emidio Pepe,
aber das ist nicht Emidio Pepe. Montepulciano ist die am zweitmeisten angebaute Rotweinsorte Italiens. Hast du das gewusst?
Ja, habe ich gewusst, weil ich vor zwei Jahren im Montepulciano war.
Also hat aber damit nichts zu tun.
Richtig. Aber natürlich haben wir alles durchgelesen. Und wir waren an der Grenze zu Abruzzen drüber. Nein, stimmt nicht, zu Umbrien. Aber einmal drüber ist dann nur das.
Mir war es jedenfalls nicht bewusst.
Ich habe es ja googelt, tatsächlich.
Dass das so verbreitet ist. Und mir war auch nicht bewusst, dass Trebbiano im Weißweinbereich überhaupt die am meisten angebaute Rebsorte ist.
Das wiederum habe ich überhaupt nicht gewusst.
Aber wie du schon vorher richtig gesagt hast, es gibt wenig Produzentinnen und Produzenten, die das halt geil machen, außer Emidio Pepe. Jupp. So steht es auch bei mir da. Emidio Pepe ist halt das, was du mit Montepulciano d'Abruzzo verbindest.
Genau.
Auch mit dem Trebbiano. Yes. Auch saugeil, so muss man dazu sagen. Und das war es halt dann mehr oder weniger. Dann gibt es noch irgendwo Valentini auf der Karten quasi, gerade bei Trebbiano, das halt hin und wieder um arge Spaßpreise kriegst. So. Aber sehr schwierig, beide Rebsorten halt sehr, sehr ertragreich. Und oft machst du halt sehr einfache, man kennt fast sagen, langweilige Weine draus. Yep. Aber ja, zusammenfassend, Emidio Pepe, Valentini, Potenzial von den Rebsorten ist schon da.
Yep.
Die zeigen das ganz klar, da ist echt viel, viel Potenzial da. Es kann saugeil werden, aber so richtig bekannt ist weder die Region, noch die Weine sind so richtig, sondern halt eher irgendwo als Massenware, die du gar nicht mitkriegst, was das eigentlich für Rebsorten ist. Aber gut, es hat sich einiges getan in den letzten Jahren und es kommt schon langsam mehr und mehr Qualität. Ein Weingut, das es noch gar nicht so lang gibt und das zeigt, was für Qualität in den Abruzzen möglich ist, ist das Weingut De Fermo.
Sagt jetzt aber schon was. De Fermo.
Genau, wir sind bei De Fermo und im Glas haben wir heute den Pro-Logo 2019.
Ah, ja.
Also 2019 und trotzdem vollkommen richtig, wie du sagst, bist du narrisch, ist es noch jung. Ne?
Absolut.
Also Montepulciano d'Abruzzo und jetzt darfst du mal zurückladen und eine Geschichte genießen, die wahrscheinlich seinesgleichen sucht. Ich habe mit dem Stefano Papetti Ceroni im Vorfeld der Folge telefoniert und der Stefano hat das Weingut De Fermo gegründet und führt es heute. Aber um seine Geschichte zu verstehen, müssen wir mal geografisch einen kurzen Umweg machen und auch in der Zeit ein bisschen zurückspringen.
Okay.
Wir starten in Bologna der 1970er. Und da wird der Stefano nämlich geboren, 1976 um genau zu sein. Und seine Familie hat überhaupt nichts mit Wein oder mit Landwirtschaft am Hut. Eine klassische, kleinbürgerliche, italienische Familie, wenn man so will. Ich meine, Bologna, da ist jetzt da rundum nicht wahnsinnig viel Relevantes für Wein. Und seine Mama, ein bisschen sehr ins Klischee fassend, aber seine Mama war eine sehr, sehr talentierte Köchin. Und er hat gesagt, die hat halt extrem gern gekocht, entsprechend sind bei einer hunderte Kochbierchen herumgelegen und hunderte Magazine, die halt auch in die Richtung Kochen und Genuss gegangen sind. Und er hat das halt als Kind immer voll gern gelesen, weil er hat einfach alles gelesen, was er irgendwie in die Finger gekriegt hat. Er war extrem interessiert. Alles, was er lesen hat, kann er sofort gelesen. Und gerade bei diesen Kochmagazinen ist er voll hängen geblieben.
Cool.
Aber nicht nur beim Kochen, sondern vor allem auf die letzten Seiten, weil auf die letzten Seiten ist es immer um Wein gegangen.
Ah.
Und das hat er halt immer gelesen, weil ihm hat das fasziniert, diese einerseits diese Landschaftsbühlen, wie diese ganzen Weingebiete da wunderschön bebildert sind.
Ist schon schön.
Ja, genau. Ist halt geil, ist halt schön. Das hat ihm voll getaugt. Aber auch diese Etiketten hat er erzählt, also die Etiketten von den Weinflaschen hat er voll spannend gefunden. Aber am spannendsten hat er gefunden, die Beschreibungen. Wenn da ein Wein beschrieben worden ist, nach was der alles riecht und nach was das dann alles schmecken kann und was für Aromen da alle hervorkommen. Und er hat sich immer gedacht, das klingt so fantastisch, das gibt es ja gar nicht. Naja, und der Stefano hat sich dann irgendwann, wie er so 11, 12 Jahre alt war und voll in dieser Faszination drinnen war, hat er sich gedacht, ich will wissen, ob das wirklich so ist.
Ah, ja.
Und was macht man, wenn man 11, 12 ist und Interesse drauf hat, dass man da irgendwie an Wein einmal riecht. Der Stefano hat es jedenfalls so gemacht, dass er sich in Bologna einen Freund geschnappt hat, in dem Fall der Federico Orsi. Mhm. Den kannst du gleich mal merken. Den werden wir nämlich später auch noch kommen. Und die zwei, ungefähr gleich alt, die zwei Burschen, haben sich gedacht, ja passt, jetzt kaufen wir mal ein bisschen Wein. Es war natürlich ein bisschen illegal, Ehrlich? Aber sie haben das ja nicht zum Trinken gemacht. Sie wollten die Flaschen nur kaufen und drauf riechen, weil sie wissen wollten, ob das wirklich so viele verschiedene Aromen hat.
Das finde ich super.
Extrem fasziniert. Und nachdem sie es auch nicht trinken wollten, sondern halt dann der Mama zum Kochen gebracht haben, oder halt zum Trinken, je nachdem, haben sie die Eltern auch nicht so schlimm gefunden.
Ah ja, na also, bitte.
Stefano, seine Mama, wird gern damit zitiert, dass sie gesagt hat, es ist besser, gibt es ja Geld für Wein aus, als für Tabak. Einfach aufgrund dessen, dass der ältere Bruder anscheinend ziemlich viel geraucht hat.
Und dieser Pragmatismus ist... Ja. Sehr schön.
So schön, so schön. Und die Faszination für Wein ist jetzt einmal da, also der erste Samen ist gesät, mehr oder weniger, und das zieht sich dann weiter, wie der Stefano älter wird. Zuerst fängt es an, dass halt gemeinsam mit Freunden, da ist auch der Federico immer wieder dabei, dass halt mit 15, 16 die ersten Weine wirklich trinken, klar, dass man halt einmal ein bisschen ausprobiert und ein bisschen was kostet, haben dann auch als Teenager noch wirklich Weingüter besucht, also wirklich. Die waren voll tief in der Bubble drinnen.
Das finde ich schon sehr cool.
Und der Stefan hat gesagt, er erinnert sich noch an den ersten Familienausflug in die Toskana. Das hat ihn halt extrem berührt. Da waren sie bei verschiedenen Weingütern und halt dieses ganze Ambiente, die Natur dort, wie das alles ausschaut, die Weinberge, die sich da dahin rollen, das hat er halt einfach geil gefunden.
Ja.
Und die Leidenschaft war dann so groß, dass er mit 18 gemeinsam mit seinem Freund beschlossen hat, sie machen den Sommelierkurs.
Wirklich?
Ja. Und der Stefano hat gesagt, du musst dir vorstellen, in Bologna, der 80er Jahr, ein Sommelierkurs, das war nicht cool. Ja? Du warst nicht cool, weil du dich für Wein interessiert hast, sondern das war was alte Leute gemacht haben, ja. Mehr oder weniger.
Ja.
Und damals waren in dem ganzen Kurs für ganz Bologna, das ist nicht so eine kleine Stadt, 40 Leute.
Nur? Für ganz Bologna?
Ja.
Hä?
40 Leute, das hat wirklich keinen interessiert. Und er hat gesagt, am Schluss waren es noch 7 oder 8 Leute, die das überhaupt durchgezogen haben. Alle anderen haben irgendwann drauf geschissen und hat aufgehört.
Er hat offensichtlich durchgezogen.
Natürlich hat er durchgezogen. Mhm. Und er hat dann auch sein ganzes Taschengeld, wie er sagt, in Wein und Weinreisen investiert. Mhm. Sie waren in Piemont, sie waren in Friaul, haben alles angeschaut.
Cool.
Wo waren sie natürlich nicht? In die Abruzzen. Mhm. Ekel war, weil das hast du halt einfach nicht am Schirm und sehe damals genauso wenig. Für den Stefano ist dann nach der Schule an die Uni gegangen. Inspiriert von einer Philosophie- und Geschichte-Lehrerin, übrigens eine Nonne, zu der kommen wir später auch nochmal.
What?
Von der inspiriert, Geschichte. Ja, von der inspiriert wollte er eigentlich Geschichte studieren, weil das Weinthema war damals zwar eine Riesenleidenschaft, aber dadurch, dass er halt so weit weg davon war und sie in der Familie nichts gehabt haben, was irgendwie im Weinbau war,
ja.
War das ein Hobby. Also er hat das nie als mehr betrachtet als ein Hobby. Träumt hat er natürlich davon, dass das irgendwann einmal Wein, geil, er würde mehr machen, aber... Das war mehr als, also das war nicht einmal ein ganz entfernter Traum im Endeffekt.
Ja.
Und er wollte halt Geschichte studieren. Das ist allerdings auch nichts geworden, weil der Papa hat gesagt: So, du kannst gerne einmal studieren, was du willst, aber zuerst studierst du einmal was Gescheites. Was Gescheites in die Augen von seinem Papa war entweder was Technisches, irgendwas Wirtschaftliches oder Recht. Weil er muss irgendwas studieren, wo er wirklich Geld verdient. So. Nachdem der Stefano sich da. Ja, wir sind immer noch in Italien, nicht dagegen wehren hat können oder auch nicht ganz wollen hat, traut hat, sich da wirklich dagegen zu wehren, hat er natürlich das machen müssen. Und er hat sich dann für Recht entschieden und ist Anwalt geworden. Ich habe ihm gefragt, ob er seinen Beruf, wir werden dann nachher hören, wie lange er das gemacht hat, jemals geliebt hat. Und er hat gesagt, nein, nicht wirklich, aber es hat trotzdem was sehr Gutes gehabt. Er hat nämlich seine Frau, die Eloisa de Fermo, kennengelernt. Jetzt wissen wir mal, woher der Name De Fermo kommt.
Yep.
Die zwei haben ein Studium abgeschlossen, haben dann weiter als Anwälte gearbeitet. Der Stefano hat natürlich noch Geschichte dazu studiert.
Why not? Geschichte studieren ist immer gut.
Mittelalterliche Geschichte hat er studiert. Herrlich. Einfach nur, damit er seinem Papa sagen kann, so, jetzt habe ich es gemacht, jetzt kann ich dir sagen, dass ich das studieren kann, was ich wirklich will.
Jawohl.
Gearbeitet hat er natürlich trotzdem als Anwalt, weil das war halt mehr so, ein Spaß, den er zum Studium, also den er Studium noch gemacht hat, weil es ihm einfach nur interessiert hat. Und die Eloisa hat dann genauso als Anwältin in Bologna gearbeitet. Sie waren richtig gut, sagt er. Sie waren richtig erfolgreich. Es war Wahnsinn, was sie damals verdient haben, sagt er. Also war schon eine coole Zeit, aber irgendwie hat er in sich immer gewusst, auf ewig wird er das nicht machen.
Okay.
Er hat halt immer noch diesen Traum gehabt, dass er irgendwann was mit Wein macht. Aber wie gesagt, wir sind da immer weit davon entfernt.
Aber richtig viel zu verdienen hilft ja dabei, eventuell ein bisschen was aufzubauen, sodass man sich dann irgendwann seinen Traum verwirklichen kann.
Das wäre die eine Variante. Es rennt ganz anders.
Ich bin sehr gespannt jetzt.
Im Jahr 2007 ist der Stefano mit der Eloisa das erste Mal in die Abruzzen gefahren.
Ja.
Die Eloisa kommt ursprünglich aus den Abruzzen. Mhm. Ihr Familie kommt von dort. Sie haben dort ihre Wurzeln und ihre Eltern besitzen dort eine uralte Farm.
Mhm.
Und die ist aber seit dem Zweiten Weltkrieg eigentlich nicht mehr bewohnt gewesen.
Ah, okay.
Also halt einfach so ein Stück Land, eine alte Farm. Der Stefano hat gesagt, das war für sie so, ja, vor allem sich das anschauen, die Erwartungshaltung war so, keine Ahnung, was das ist. Mhm. Die Eloisa hat auch gesagt, sie hat überhaupt keinen Bezug mehr zu dieser Farm gehabt, weil das war eben seit dem Zweiten Weltkrieg nicht bewohnt. Das heißt, ja, sie ist dort nicht aufgewachsen.
Genau. Ja.
Sie ist nicht dort aufgewachsen. Mhm. Ihre Eltern haben das halt besessen und sie ist ganz woanders aufgewachsen. Es war null Bezug.
Ja.
Und sie haben das lange hinausgeschoben, dass die wirklich einmal hinfahren, mhm, und so. Und der Stefan hat gesagt, ja passt, jetzt machen wir es halt einmal, schauen wir sie das an.
Mhm.
Und sie waren damals Ende 20, mittlerweile verheiratet, haben gerade das zweite Kind gekriegt und der Stefan hat gesagt, ja, es war halt keine Verbindung da, aber ja, fahren sie halt hin. Und das Gut damals, das war halt, ja, unbewohnt, aber sie haben halt Arbeiter gehabt, die das Ganze betreut haben quasi, mhm, die einer dort halt ein bisschen Wein, ein bisschen Oliven und ein bisschen Getreide gepflegt haben, das halt dort angebaut war,
mhm,
und das im Endeffekt halt dann verkauft haben an verschiedenste Genossenschaften, damit halt ein bisschen was abfällt für die Familie. Und der Stefano hat gesagt, er ist dort hingekommen und es war einfach nur magisch. Er sagt selber, nach seiner Frau war das die zweite Liebe auf den ersten Blick.
Oh.
Die Italiener, ne? Das kennen, mhm, schon.
Ja, ja.
Und er hat es halt wirklich voll gehabt. Na, im selben Winter dieses Jahres hat er angefangen, dass er jedes Wochenende runterfährt.
Wirklich?
Und sie von dem, ja, jedes Wochenende.
Sofort?
Sofort.
Wahnsinn.
Jedes Wochenende runtergefahren und sie von dem Contadino, also von dem Bauern, der das betreut hat, quasi, mhm, verantwortlich betreut hat, alles Mögliche beibringen hat lassen. Mhm. Das war im Jahr 2007. Der Stefano hat gesagt, er war damals schon recht unglücklich mit seinem Job. Er hat schon irgendwie ein bisschen was gefällt und gleichzeitig haben sie halt zwei kleine Kinder gehabt.
Mhm.
Das zweite eben gerade auf der Welt. Zwei gute Jobs. Er hat auch gesagt, ganz ehrlich, die Eltern von beiden Seiten hätten das nicht verstanden, wenn er das jetzt alles aufgegeben hätte,
ja,
und gesagt hätte, ja, ich ziehe da jetzt auf diese Farm und wir fangen da unser Leben neu an.
Ja.
Das war einfach nicht gegangen.
Es ist aber dann gefühlt fast der Rückschritt, ne? Weil das ist das, was die Großeltern noch,
genau,
gemacht haben.
Genau, es hätte keiner verstanden. Er hat es gefühlt damals auch noch nicht 100% verinnerlicht gehabt, was, okay, das wirklich wird, sondern er hat einfach einmal nach einem kleinen Ausweg gesucht, mhm, und den hat er halt mit den Wochenenden gefunden, weil das hat er auch einfach gegenüber allen argumentieren können.
Ja.
Und seine Frau hat ihn voll unterstützt. Also das sind von der Distanz, muss man sich schon vorstellen, das sind 3 Stunden Fahrzeit. Auch Strecken. Also
genau,
schon heftig, machbar. Er hat gesagt, ja, damals war ich jung, das ist schon irgendwie gegangen. Aber schon hart.
Ja, und du brauchst ja da die Unterstützung von deiner Familie.
Voll.
Da, weil wenn du 2 kleine Kinder hast und,
genau,
dann die ganze Zeit weg bist.
Schwierig.
Das muss dann vereinbar sein.
Genau.
Das muss für alle passen.
Genau. Die Eloisa hat das voll unterstützt, hat, mhm, er gesagt, weil sie einfach gewusst hat, das ist sein Traum. Das ist sein Traum, er will das unbedingt.
Ja.
Und das war für sie halt so irgendwie diese Möglichkeit mit dem Wochenende, das geht, mhm, sie irgendwie für alle Beteiligten aus. Und er hat es halt voll getaugt, ne? Er hat halt versucht, alles dort aufzusagen, was die ganzen alten Bauern rundherum so gemacht haben.
Mhm.
Das Arbeiten hat ihm extrem viel gegeben. Er hat auch gesagt, das tut es auch heute noch, aber damals hat er halt schon realisiert, wie unwichtig eigentlich die Probleme sind, mit denen er in seinem Job als Anwalt konfrontiert ist, wo es nur um Geld geht, wo alle irgendwie neidig sind. Und im Vergleich dazu, was dort und passiert, wo es wirklich halt darum geht, dass wir irgendwas schaffen, dass wir irgendwas mit den Händen arbeiten,
ja,
in der Natur wirklich harte, extrem harte Arbeit, das hat ihm halt schon gezeigt, wie privilegiert er wiederum auch in diesem Job eigentlich ist, wenn er da als Anwalt in der Stadt steht und Summen verlangen kann,
ja,
Stundensätze verlangen kann, die, von denen die Leute nicht einmal, die können sich nicht einmal vorstellen, quasi, was er da teilweise verdient. Ne? Es hat ihm schon sehr geerdet, das Ganze. Und gleichzeitig ist natürlich dieser Traum wieder immer größer geworden. Irgendwann muss er da ja schon selber was draus machen können. Und hat natürlich dieser Weinbauaspekt am meisten von dem Ganzen interessiert und er hat dann irgendwann sich drüber traut, dass er seinen Schwiegervater fragt, ob er von diesen 17 Hektar Wein, die rund um das ganze Gut quasi da waren, ob er da einen Hektar bewirtschaften darf. Einfach ausprobieren.
Ah ja.
Und das sind übrigens insgesamt, diese 17 Hektar Wein sind 10% vom gesamten Land. Das sind 170 Hektar.
170 Hektar? Ja, ja. Oha.
17 Hektar Wein, Rest halt Getreide, Oliven und so weiter und so fort. Und er hat gefragt, hey, kann ich mir einen Hektar nehmen und da einfach spülen und einfach arbeiten?
Ja.
Und es ist wirklich nur darum gegangen, einfach ein bisschen diese Arbeit im Weingarten ausprobieren. Das hat ihm halt so interessiert. Und er hat gesagt, er hat natürlich ein bisschen was gewusst aus dieser Sommelier-Ausbildung, aber das ist ja rudimentär. Ne? Du lernst jetzt ein bisschen Basics, aber sonst geht es ja dann eher um das Verkosten und um das ganze Thema rund um Wein und nicht um die Arbeit im Weingarten selber.
Ist aus diesen Trauben da 17 Hektar Wein gemacht worden? Oder sind
Nein, das ist damals einfach verkauft worden. Einfach verkauft. Damit hat sich die Familie einfach ein bisschen Einkommen daneben geholt, quasi, weil sie das halt gehabt haben, damit sie es irgendwie halten können, mehr oder weniger. Ja. Das war, glaube ich, auch nie irgendwie gewinnbringend, sondern halt einfach nur, damit die Arbeiter, die das bewirtschaften, dort ihre Familien halbwegs versorgen können.
Okay.
Fertig. Und keiner muss sich darum kümmern, so quasi. Also er hat den einen Hektar genommen und hat Weingartenarbeit gemacht, weil er hat auch nicht mehr machen können, weil sie haben keinen Keller gehabt.
Das war eben also meine Frage.
Es gibt nichts dort quasi. Es gibt diese alten Gebäude, in denen seit Ewigkeiten niemand drinnen war, keiner kennt sie aus, außer halt dieser eine Bauer, der das halt alles gecheckt hat für sie, aber das war's.
Ja.
Und er hat halt gesagt, sie haben natürlich gut verdient, aber sie waren finanziell damals nicht in der Lage gewesen, dass da jetzt irgendwie ein Weingut hinstellen.
Okay.
Also das ist halt, das war eine ganz andere Investition gewesen, das war nie ein Thema. Sondern es war einfach nur so, okay, passt, es geht nicht, aber ich kann zumindest ein bisschen Weingartenarbeit machen, auch wenn das dann genauso verkauft wird wie alles andere, aber ich kann mich damit spülen. Und so hat er das halt gemacht und hat sich halt gedacht, ja, schade, dass ich da nicht mehr spülen kann, aber ist halt so. Bis er auf einmal draufgekommen ist, es gibt schon eine Möglichkeit.
Ja, und die da wäre?
Naja, die ganzen Gebäude, wie gesagt, sind seit dem Zweiten Weltkrieg nicht bewohnt gewesen. Und ich habe schon so ein bisschen angedeutet, es hat keiner so richtig gewusst, was da eigentlich drin ist.
Mhm.
Bis auf diesen einen alten Bauern.
Hm.
Und der wird zu einer ganz seltsamen Figur.
Okay.
Weil 2009, also zwei Jahre nachdem der Stefano angefangen hat, am Wochenende runterzufahren, hat es einen Moment gegeben, wo er sich mit dem Bauer ein bisschen gestritten hat. Also sie haben irgendwie diskutiert und sie haben hin und her gestritten. Und der Stefano hat mehr oder weniger halt dann gesagt, ja, dann gibst du mir halt die Schlüssel und lass mich in Ruhe. So mehr oder weniger. Gib mir die Schlüssel jetzt von dem Haus und komm. Also so, sie haben sich ein bisschen überworfen quasi.
Okay.
Und, aber das halt in der Emotion, ne, ist um nichts gegangen. Der Stefano nimmt die Schlüssel und geht in das Haus rein, weil er jetzt wissen wollte, was da eigentlich genau alles drinnen ist. Und es gibt einfach einen alten Keller.
Ja.
Es ist einfach da drinnen alter Keller, natürlich alles hinig, aber es gibt alte Betonbottiche.
Ah, wirklich? Einen alten Weinkeller?
Einen alten Weinkeller, ja. Wirklich einen alten Weinkeller, einen irgendwann mal verwendeten Weinkeller. Es hat alte Fässer gegeben, die natürlich alle kaputt waren.
Ja, die waren alle hin.
Aber es hat einen Weinkeller gegeben. Und er war auf einmal so, was passiert gerade? Das ist ja genau das, was ich brauche.
Yep.
Ich habe ihn gefragt, was da genau passiert ist mit diesem Contadino, der das bewirtschaftet hat, warum der ihm das nicht gesagt hat quasi. Und der Stefan hat gesagt, er weiß es nicht. Er weiß nicht, was, also das war offensichtlich ein bisschen ein verschrobener Kerl. Er weiß es selber nicht. Er weiß nicht, warum der nie was gesagt hat, weil der hat gewusst, dass das seine Leidenschaft, sein Traum ist. Wir haben es ein bisschen diskutiert und sind zu dem Schluss gekommen, dass vielleicht einfach der Punkt war, dass der Angst gehabt hat, dass sich dann alles verändert da.
Oh ja, gut.
Also so ein bisschen das bewahrende Thema könnte es gewesen sein.
Das kann ich mir vorstellen.
Aber wie gesagt, wir wissen es nicht, der Stefano weiß es auch bis heute nicht.
Ja.
Aber auf einmal ist er in einem Weinkeller gestanden. Und selbst seine Frau zum Beispiel hat das halt nicht gewusst. Ne? Weil die war halt auch da nie drin.
Keine
Ahnung gehabt. Das war wirklich nur das eine Bauer, der das halt gewusst hat. Und er hat dann halt Temperatur und Luftfeuchte gemessen. Es war alles optimal. Im Endeffekt hat er gesagt, er hat ein bisschen renovieren müssen. Diese 50er alten Holzfässer, die halt halb zerfallen sind, hat er halt rausgeschmissen und die alten Betontanks restauriert. Und auf einmal hat sich das Problem mit keinem Keller in Luft aufgelöst. Und der Contadino, ich habe es vorher schon angesprochen, das muss irgendwie ein bisschen ein verschrobener, seltsamer Typ gewesen sein. Da gibt es nämlich noch eine andere Geschichte dazu. Er hat sich nämlich unglaublich gut um diese Reben gekümmert. Und wirklich unglaublich gut. In die Abruzzen hat sie nämlich nach dem Zweiten Weltkrieg eigentlich überall die Pergola-Erziehung durchgesetzt.
Ja.
Einfach, weil du viel mehr Ertrag kriegst und natürlich, du gehst auf Masse, weil du brauchst Kohle, du willst was verkaufen, gehen wir. Für Qualitätsweinbau ist da halt viel zu viel auf der Rebe drauf, hast viel zu viel Ertrag, das willst du eigentlich ja nicht haben. Und auf der Defermo-Farm ist das nie passiert.
Wirklich?
Nein, der Contadino, und das macht keinen Sinn, ne? Der hat weiterhin alles in Alberello-Kultur weiterbewirtschaftet, also Buscherziehung.
Ja.
Und das sind 30, 40 Zentimeter hohe Reben. Das ist
unendlich anstrengend.
Unendlich anstrengend. Ja, du hast kleine Bäumchen, das ist sauzach. Es ist urschwierig zu bewirtschaften. Es macht null Sinn, dass der das so bewirtschaftet hat, weil die Trauben sind eh an irgendeiner Genossenschaft. Davon hat der nichts gehabt. Ganz, ganz seltsam. Und der Stefan hat gesagt, er weiß nicht, warum das gemacht worden ist. Aber heute ist es natürlich genial. Mhm. Weil er hat gesagt, qualitativ super spannend. Du hast 50% vom Ertrag von der Pergola. Also wirklich so hart der Unterschied. Ne? Und was hat der Stefan noch gemacht? Natürlich gleich mal begonnen mit dem ersten, er sagt selber, sehr, sehr experimentellen Jahrgang, 2010. Mhm. Also ein Jahr, nachdem er den Kölner wiederentdeckt und renoviert hat, hat er gleich seinen ersten Weinjahrgang gemacht. Mhm. Es waren knapp 4000 Flaschen. Er hat gesagt, es war leiwand, weil überhaupt kein Druck. Er hat halt einfach keine Erwartungshaltung gehabt, er hat einfach ausprobieren können.
Einfach zu gerade.
Hat 4000 Flaschen Montepulciano d'Abruzzo gemacht, gereift in zwei große Holzfässer und benannt nach dem Beginn eines metaphorischen Buches, das Prologo. Zu schreiben er begonnen hat. Genau. Mhm. Prologo, also der Prolog. Und genau der Wein, 9 Jahrgänge später, ist natürlich heute in unserem Glas. Alles andere wäre halt auch für die Geschichte nicht dienlich.
Das macht, und außerdem macht schon
außerdem,
Spaß.
Außerdem ist halt geil, genau. Und der Stefano hat also keine Ausbildung als Winzer. Alles, was er gehabt hat, war halt das bisschen Know-how aus dem Sommelier-Kurs.
Und das ist wirklich keine Winzerausbildung?
Nein, null, null. Und halt dieses Arbeiten im Weingarten mit dem Bauern, der das halt bewirtschaftet hat. Also von diesen und von die Bauern rund um Dumm, da hat er halt ganz viel versucht, sie Informationen zu holen, aber gewusst hat er eigentlich nichts. Also er hat halt einfach probiert und hat einfach gemacht. Was ihm noch geholfen hat, war die Expertise von seinem Freund, bei dem er hin und wieder bei der Lese geholfen hat.
Ah, okay.
Und wer ist das? Natürlich der Name, du hast das vorher gemerkt.
Emilio Pepe?
Nein.
Ah, shit.
Nein, nicht Emilio Pepe.
Warte,
wie heißt nice try.
Orsi.
Federico Orsi, genau. Genau. Aber Emilio Pepe kommen wir später auch nochmal drauf.
Sehr gut.
Federico Orsi, der betreibt nämlich seit 2005 ein Naturweingut außerhalb von Bologna.
Ja, genau.
Also der hat das wirklich gemacht quasi und mit dem war er halt immer noch ein bisschen im Kontakt und der hat ihm da natürlich auch immer wieder ein bisschen was gezeigt und da hat ein bisschen was gelernt, aber sonst hat er sich eigentlich, sagt er selber, alles selbst beigebracht. Mhm. Er sagt aber auch, für ihn war es halt einfach wichtig, dass er den Weingarten versteht und dass er die Pflanzen versteht. Also diese 2 Jahre nur Weingartenarbeit und sonst nichts, hat er gesagt, waren urwichtig, weil er hat sich ja gar nicht auf Wein konzentrieren können.
Stimmt,
er hat nie gewusst, was da rauskommt. Er hat sich nur auf die Pflanzen konzentrieren können und der hat gesagt, er würde es jedes Mal wieder so machen. Mhm. Er sagt, da stehe einfach so oft wie möglich im Weingarten, du musst nicht studieren gehen. Klar, Theorie super, aber beschäftige dich wirklich mit dem, was du hast, mit deinem Boden, mit deiner Natur. Und das hilft viel, viel mehr als jede Theorie.
Das heißt, er sieht es nicht als verlorene Jahrgänge?
Nein, 0,0. Mhm. Er hat gesagt, er findet es so, so wichtig und er hat auch danach, sagt er, ganz, ganz viele Fehler gemacht, aber das gehört dazu.
Ja.
Dass du die Fehler lernst und das ist einfach für ihn dieser Prozess, genauso wie er stattgefunden hat, perfekt, wunderbar, alles gut. Und er hat dann natürlich, Jahr für Jahr ein bisschen mehr Fläche übernommen. Er hat dann 2012 angefangen, mit Weißwein zu spülen.
Ah ja.
Da haben sie ein bisschen Pecorino und ein bisschen Chardonnay. Mhm. Ja, Chardonnay, und zwar aus 1926.
Aha.
Ja. Sie haben einfach uralte Chardonnay-Klone dort, deswegen spült er auch damit, weil es halt spannend. Mhm. Mittlerweile gibt es eine ganz kleine Fläche Trebbiano. Mhm. Die hat er mit Klonen bepflanzt, jetzt darfst du das sagen.
Emilio Pepe,
genau.
Klone.
Eine gute Freundin von ihm hat ihm die Klone besorgt, nämlich die Chiara Pepe von Emilio Pepe. Schon eine gute Connection.
Yes.
Seit 2013 gibt es einen Rosé, einen klassischen Cerasuolo, also einen Rosé aus Montepulciano-Trauben. Und gleichzeitig zu dem Prozess, dass der Stefano mehr und mehr experimentiert hat und mehr Fläche übernommen hat, hat er natürlich auch immer weniger in Bologna gearbeitet. Mhm. Es ist halt einfach zeitlich auch gar nicht mehr ausgegangen. Und er hat sich dann schon langsam auf 50-50 einpendelt. Also er hat gesagt, es waren 4 Tage auf der Farm unten, 3 Tage in Bologna. Und der Stefan hat gesagt, er hat sich ein bisschen gefühlt wie Jekyll and Hyde. Also so der unter Anführungszeichen böse Anwalt und der gute Weinbauer. Es waren halt einfach 2 Welten, so unterschiedlich, wie es nur irgendwie geht. Und gleichzeitig sagt er, für ihn war das extrem wertvoll. Weil er hat einfach extrem viel gelernt aus diesen 2 Perspektiven, die er halt, die er gezwungenermaßen die ganze Zeit haben hat müssen. Und für ihn, auch für seine Persönlichkeit, hat er gesagt, hat das ganz, ganz viel gemacht. Also er hat sich extrem viel entwickelt in der Zeit, auch wenn es halt barhart war.
Ja.
Weil, also unvorstellbar, er hat heute gesagt, er kann sich nicht mehr vorstellen, wie er das gemacht hat, dass er da hin und her gefahren ist. Und ich meine, es ist schon ein Viech, das werden wir schon noch hören, aber, aber trotzdem arg.
Und wie das formuliert, er war jung.
Genau, er war halt jung, genau. Gleichzeitig hat ihm das halt auch extrem viel Erdung gegeben, haben wir ja vorher schon gesagt, diese Arbeit im Weingarten. Und 2014 hat er dann den nächsten Schritt gemacht, er hat sich nämlich dazu entschieden, nicht nur den gesamten Weinbau, also nicht nur die 17 Hektar Wein zu übernehmen, nein, er übernimmt natürlich auch die gesamte Farm.
Oh, Alter. Die über 100 Hektar Ackerbau, oder was?
170 Hektar Gesamtfläche. Wie gesagt, er ist ein Viech. Es gibt Getreide, es gibt Oliven, es gibt auch Kühe und Bienen.
Da sind Tiere dabei.
Pass auf. Bis 2016, also noch 2 Jahre, nachdem er die gesamte Farm übernommen hat, wohlgemerkt, mit einem Team von mittlerweile 10 Leuten, die Vollzeit dort arbeiten.
Ja, wir brauchen
also Team. Aber bis dorthin, bis 2016, hat er noch als Anwalt gearbeitet.
Alter.
Wobei, er hat mit einem bisschen am Grinsen, hat er gemeint, am Schluss war er schon wirklich geschissen zu den Leuten.
Ja, das glaube ich.
Weil er hat gesagt, er ist halt einfach nur mehr auf die Nerven gegangen. Die wollten alle um Geld streiten und er hat sich gedacht, ihr checkt das nicht. Genau, ihr checkt das nicht. Ja. Und er hat halt ein bisschen gebraucht, bis er dann wirklich auch gekündigt hat, hat sich dann voll auf die Farm konzentriert. Seine Frau hat 2 Jahre davor auch schon hingeschmissen.
Ah ja.
Allerdings, um sich voll auf die Kinder zu konzentrieren.
Ah ja.
Sie haben überlegt gehabt zu Beginn, wie das intensiver geworden ist auf der Farm, dass sie die Kinder mit runternehmen und gemeinsam runterziehen.
Ja.
Aber der Stefan hat gemeint, ganz ehrlich, das Schulsystem in die Abruzzen und in Bologna ist leider nicht vergleichbar.
Ah je, okay.
Und die Ausbildung für die Kinder ist einfach so viel besser in der Stadt, dass sie sich darauf geeinigt haben, dass sie quasi an 2 Orten leben und wohnen.
Boah, das ist auch hart.
Voll hart. Und Stadt und Land, totale Gegensätze, das findet er wieder super, dass die Kinder das halt beides mitkriegen.
Ja.
Das ist, glaube ich, extrem cool, aber auch extrem zach. Also wie sie das schaffen, dass sie die Beziehung zusammenhalten,
ist schon ein logistischer
ganz
Aufwand.
Ganz arg, ja, weil er ist halt wirklich, er muss natürlich die ganze Zeit unten sein, mehr oder weniger. Und die Kinder müssen halt unter der Woche in der Schule sein. Das geht nicht, dass du sagst, ja passt, jetzt kommen wir halt einmal am Dienstag runter oder sonst was. Also am Wochenende, ja, da sind sie immer alle unten quasi ganz viel, aber sonst keine Chance. Und er hat gesagt, ja, seine Frau checkt alles mit den Kids, die ist da voll dahinter. Mittlerweile ist sie ja an den Wochenenden allein ganz viel unten bei ihm, weil halt die Kids, die sind jetzt ja mittlerweile im Teenageralter, sind eh froh, wenn Mama und Papa nicht da sind.
Okay, und sie in der Stadt sein können.
Genau, also kann ich ein bisschen nachvollziehen, ist schon, glaube ich, ganz cool. Ich habe den Stefano dann auch gefragt, warum er sich das eigentlich auch da hat, dass er nicht nur diesen Weinbau, sondern die gesamte Farm mit 170 Hektar Fläche übernommen hat.
Das ist eine sehr valide Frage.
Weil sein Traum ist das Weinthema gewesen. Ja. Ne? Er wollte unbedingt was mit Wein machen, jetzt hast du das. Ich verstehe natürlich, du willst mehr machen, da noch was probieren, dort was probieren. Du musst auch irgendwo, wenn du dann sagst, okay, passt, meine Frau kümmert sich komplett um die Kinder, musst irgendwo Einkommen schaffen. Also ich verstehe, dass du sagst, ich muss die 17 Hektar Wein übernehmen, damit wir da zumindest das Ganze haben.
Absolut.
Aber alles was zur Hölle ist mit dieser ganzen anderen Farm? Das gibt es ja nicht. Und er hat gesagt, ja, naja, er hat irgendwann gemerkt, dass er am Wein allein zu wenig ist.
Sie haben fad waren.
Ja.
Ah, weh.
Er ist fad waren. Er hat auch gesagt, Leute, die nur Wein machen, empfiehlt er ganz stark, sich irgendwas daneben nachzusuchen. Also alle Winzerinnen und Winzer, die zuhören. Der Stefano meint, zumindest ein Gemüsebeet im Garten daheim, einfach noch einen anderen Aspekt der Landwirtschaft anschauen und darum kümmern. Er hat es selber gesagt, und das finde ich sehr fair, es muss nicht jeder so ein Freak sein wie ich und gleich 170 Hektar nehmen.
Zumindest das gibt ja, die Leute, dass nicht 170 Hektar sind.
Er kann sich schon sehr, sehr gut einordnen. Deswegen irgendein Gemüsebeetler, aber er sagt halt, es ist ganz wichtig, dass du Landwirtschaft nicht nur im Weinthema denkst, weil er hat halt die Erfahrung gemacht, in seinem Umkreis in Italien, dass viele Winzerinnen und Winzer, wenn sie nur Wein machen, irgendwann abdriften und halt sie für das Geilste überhaupt halten, weil sie halt Wein machen und das so cool finden und gar nicht mehr checken, wie privilegiert sie eigentlich sind, dass sie Wein machen dürfen.
Er sagt wortwörtlich, dass sie die Winzerinnen und Winzer erden sollen.
Ja, genau. Das sagt er. Und er hat ja gesagt, selbst wenn du nur ein bisschen was nebenbei machst, auch vielleicht ein bisschen was mit Tieren, hilft halt extrem, weil so hat es er halt gelernt, weil ich glaube, er hat diese Erdung vom Anwaltsein schon auch wirklich gebraucht.
Ja.
Deswegen, er sagt halt, er hat viel seine Persönlichkeit dadurch entwickeln können. Ich würde sagen, wahrscheinlich hat er sich vorher halt ein bisschen hat ein bisschen angeeckt, manchmal.
Möglich.
Und was er mal ganz wichtig ist, neben diesem gesamtheitlichen, ganzheitlichen Landwirtschaftskonzept, ist auch, dass er damit in Wirklichkeit Leuten wirklich helfen kann. Weil er gesagt, diese 10 Familien von den Leuten, die da angestellt sind, die würden sie sonst wahrscheinlich schwer tun, weil in den Abruzzen gibt es nicht wahnsinnig viel. Das ist relativ hartes Pflaster, viel Arbeitslosigkeit, wenig Möglichkeiten, dass du irgendwie mit dieser Landwirtschaft wirklich was verdienen kannst. Und da sagt er, das ist ihm halt viel wichtiger, dass er da wirklich was schaffen kann, wo er zumindest einen Teil von dieser Region irgendwie ein bisschen erhalten kann, als wie, dass er sagt, ja, Geld, 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 sondern halt wirklich ein bisschen mehr langfristiger und breiter gedacht. Da merkt man schon, bei ihm kommt immer wieder so ein bisschen dieses philosophische schon, Denken ja. durch. Na, da klingelt es wieder mit der Nonne, die Philosophie und Geschichte gemacht hat. Da kommt schon viel her.
Ja.
Das kommen wir später auch nochmal. Auf jeden Fall hat er halt gesagt, ja passt, Hauptfokus sind die Menschen. Weil nur wenn du mit dem Umfeld im Reinen bist, kannst du dich auf was anderes konzentrieren. Sei es dann Pflanzen, sei es Tiere, sei es Wein. Ich habe übrigens über eine Stunde mit ihm telefoniert, es hätten auch 4 Stunden sein können. Also ganz, ganz viel Diskussion, super, super spannend. Es wird dich auch nicht wundern, dass die Firma sowohl biologisch als auch biodynamisch zertifiziert ist. Das ganze ganzheitliche landwirtschaftliche Ansatz schreit ja schon danach. Gleichzeitig steht es nie drauf auf die Flaschen. Auch das ein Punkt, wo der Stefano eine ganz klare Meinung hat. Er sagt, er will nicht in irgendeiner Schublade gedrängt werden, nur weil da dann biodynamisch draufsteht oder sonst was, sieht er heute schon wieder ein bisschen kritischer. Gleichzeitig sagt er, wenn es wer braucht, jetzt aus Händlersicht, der sagt, ich kann das argumentieren, warum das Sinn macht, dann ist es auch kein Problem. Zum Beispiel beim dänischen Händler steht es drauf auf die Flaschen, weil der gesagt hat, er hat einen Weinhandel, der sich ausschließlich mit biodynamischen Winzerinnen und Winzern beschäftigt. Da fragen die Leute, was ist das jetzt für ein Dreck, wenn da keine Zertifizierung drauf ist.
Fair.
Und da hat er gesagt, ja, kein Problem, ich bin zertifiziert. Es ist mir auch ganz wichtig, aber ich will es nicht als Marketinginstrument nutzen, sondern nur dann, wo es irgendwer nachfragt oder wo es halt quasi wer braucht, gerne. Aber sonst hätte er gern, dass man das halt probieren kann, ohne dass man gleich irgendwo eine bestimmte Vorstellung hat. Er hat halt gesagt, heutzutage ist das mehr und mehr Fashion Statement.
Fashion Statement.
Ich wollte dann natürlich auch wissen, woher überhaupt dieser Zugang kommt zu dem biologischen und biodynamischen dann auch. Und meine erste Überlegung war halt sofort, naja, wir haben ja gehört, Federico Orsi, der Jugendfreund, mit dem er immer noch gut ist, der arbeitet auch biodyn, macht Natural Wine, bla bla. Und der Stefan hat gesagt, ja, gute Idee, aber nein. Das kommt sicherlich zu einem gewissen Teil auch nochmal dadurch, aber eigentlich geht es da viel weiter zurück. Nämlich, seine Mutter war eine sehr, sehr belesene und liberale Persönlichkeit, neben der passionierten Köchin. Und sie hat in der Erziehung sehr, sehr viele Ansätze aus Richtungen wie Rudolf Steiner und Co. drinnen gehabt. Also zur Erinnerung, Rudolf Steiner hat ja auch das ganze Waldorf-Pädagogik-Thema geprägt.
Ja.
Da ist seine Mutter ganz viel drinnen gewesen. Daher kommt also dieser erste Zugang mit diesen Strömungen. Und gleichzeitig, und jetzt wird es ein bisschen paradox, gleichzeitig hat diese Lehrerin, von der ich erzählt habe, die Nonne, eine Nonne, ja, hat ihm in Geschichte und Philosophie unterrichtet und hat ihm die ganzen philosophischen Strömungen rund um Rudolf Steiner näherbracht.
Die Nonne.
Die Nonne, ja. Passt nicht ganz zur Kirche, aber die war anscheinend halt urinteressiert. Er hat gesagt, die hat einer auch Hildegard von Bingen Sachen gezeigt, ganz viel Goethe-Sachen. Also sehr, sehr breit, alle möglichen philosophischen Strömungen. Und er hat halt als Teenager, dadurch, dass er alles gelesen hat, ihm alles interessiert hat, hat er halt damals schon Steiner-Schriften gelesen. Vollkommen arg.
Steiner als Teenager ist schon und, sehr, sehr wild.
Genau. Und deswegen hat er halt diesen spirituellen Zugang zum Leben insgesamt schon mal gehabt, wobei er halt sagt, ganz ehrlich, das ist halt ein Grundzugang, aber es hat jetzt mit Steiner hat das Ganze ja gar nicht so viel zu tun, der hat Alkohol abgelehnt. Dieses, also er sagt, dieses auf Wein umlegen von 1:1 von den Sachen, die Steiner gesagt hat, findet er immer ein bisschen Blödsinn. Aber dieser Grundzugang, alles einmal in einem großen Ganzen zu betrachten, das ist ihm halt da schon mitgegeben worden. Und dadurch war es für ihn klar. Und gleichzeitig war es auch so, dass, wie er begonnen hat, hat er eigentlich Naturwein gemacht. Weil er hat angefangen, ohne Zusätze zu arbeiten.
Ah, ja.
Er sagt aber selber, er mag den Begriff Natural Wine nicht. Er würde auch nicht sagen, er hat damals Naturwein gemacht.
Okay.
Sein Zugang war zwar schon so, dass er gesagt hat, er hat seit 2007 viel unter Anführungszeichen Naturweine trunken, weil ihm das halt geschmeckt hat und er hat das schon spannend gefunden, das hat ihm immer ein bisschen mehr berührt. aber er hat nie was für hinige Weine gehalten. Also er hat immer gesagt, das muss sauber sein, ein bisschen flüchtiger finde ich ganz geil.
Mhm, ja.
Ja. Das war der Punkt. Ne? Aber das also stört ihm auch da nicht, klar. Mhm. Aber das war es, alles andere geht für ihn gar nicht. Allerdings, wie er angefangen hat mit diesem 1 Hektar Wein, hat er gesagt, ich möchte wissen, was das tut. Ich möchte wissen, ob das gut ist, ich möchte wissen, ob die Reben gut sind, ob der Boden gut ist, ob das spannend ist.
Ohne dass irgendwas dazu da.
Genau, weil er gesagt, wenn er da was dazu da hätte, hätte er das ja verfälscht, dann hätte er wieder nicht sagen können, ob das gut ist oder schlecht ist oder ob es nur durch die Zusätze dann halt passt hat.
Ja.
Und das war eigentlich aus dieser Überlegung heraus, einmal verstehen zu können, ob das eigentlich leiwand ist, was er da jetzt gerade gefunden hat, mehr oder weniger. Und aus dem Zugang mit dem ganzen Hintergründen und Beeinflussungen aus alle Richtungen quasi ist er halt dorthin gekommen. Und auch heute ist es so, dass er halt wenig Schwefel verwendet, aber er ist absolut keiner, der jetzt dogmatisch auf Schwefel verzichtet oder sonst was. Ein bisschen was braucht, wunderbar. Und genau, aus dieser Reinheit quasi mit nichts zu arbeiten, was nicht sein muss, ist halt dieser Gedanke aufgekommen und dann ist er halt dort geblieben. Und eben, wie gesagt, weiter durch Schule, durch die ganzen philosophischen Strömungen, die Mutter und sicher auch durch den Federico Orsi beeinflusst, weil, wie gesagt, der ist halt immer ein wichtiger Begleiter seines Weges gewesen. So, jetzt hast du ganz lang gewartet, jetzt kommen wir endlich zum Wein.
Juhu!
Also, Prologo 2019. Mhm. Montepulciano d'Abruzzo aus den spannendsten Anlagen, die sind über 35 Jahre alt. Mhm. Eigentlich gar nicht so alt, sagt der Stefano selber. Es war ihm schon lieber, wenn das alles noch ein bisschen öder wird, aber zumindest so, dass es jetzt gerade richtig spannend wird, sagt er. Und der Montepulciano ist immer das, was am Schluss gelesen wird, weil der halt sehr, sehr langsam reift. Das heißt, wir sind da immer so Ende September. Mhm. Auch 2019 war es so. Allerdings haben sie seit 2018 begonnen, dass die Montepulciano-Trauben händisch entrappen. Mhm. Einfach, weil sie dann mit den ganzen Beeren besser vergären können, weil mit dem spülen sie immer so ein bisschen.
Okay.
Und das alles ein bisschen schonender ist. Mhm. Bringt aus seiner Sicht nochmal mehr Eleganz rein. Gleichzeitig auch nochmal mehr Aufwand.
Mhm.
Weil dadurch können sie nämlich pro Tag nur knapp eine Tonne lesen.
Ja, sicher.
Weil sonst kommst du halt mit dem händischen Entrappen nicht nach. Das heißt, die Lesezeit ist dann halt ein bisschen ausgedehnt. Die Trauben vergären dann in offene Holzbottiche oder eben die Betontanks, also die Betonbottiche, in denen das vergärt. 2019 hat er gesagt, die Gärung hat ewig gedauert, über 50 Tage. Sie legen ganz viel Wert darauf, dass nur die Eleganz aus den Trauben extrahieren und nicht das vegetabile Grüne, was Montepulciano gerne einmal kann. Und dann kommt das Ganze in große 2000 Liter Fässer vom Stockinger. Ja, Stockinger-Fasseln gibt es auch in die Abruzzen. Also schon geil, was man sieht, wie ein österreichischer Fassbinder da seine Kreise zieht. Sehr unfassbar eigentlich. Und das Ganze bleibt dann immer so 20 bis 24 Monate im Fass. Im Fall von 2019 waren es 24 Monate. Der Stefan hat eben gesagt, es hat alles ewig gedauert. Es ist nicht richtig durchgegangen zuerst. Auch die Malo ist gefühlt direkt mit der alkoholischen Gärung irgendwie mitgegangen. Und er hat sich selber gedacht, eigentlich ärgert mich das komplett, weil das zahlt sich alles so und das waren so perfekte Trauben.
Mhm.
Mittlerweile sagt er, wie sie das dann alles gefunden hat im Köller, hat er gewusst, warum. Es hat einfach nur so Zeit gebraucht.
Okay.
Jetzt gefällt es ihm richtig gut, wobei, wie du richtig sagst, ist halt noch immer sehr, sehr jung.
Immer sehr jung, ja.
Gehen wir dem 5 Jahre und dann wird es, glaube ich, noch mal um einiges spannender. Du darfst jetzt einmal deine Bewertung überlegen. Ich erzähle euch dabei noch, wo man das kriegt. In Österreich findet man die Weine beim Thomas Reiter, Weinhandel Vorreiter. Und in Deutschland findet man das Ganze bei der Freiheit Winothek. Kostenpunkt sind so um die 30 Euro. Neben dem Montepulciano d'Abruzzo, auch sehr geil, sind einerseits der Gerasolo Le Cinche und der Pecorino Don Calino. Den kennst du vielleicht auch, hast du den schon mal im Glasl gehabt? Ich glaube schon. Ist auch extrem leiwand. Und dann gibt es einen Chardonnay, Launegild, sehr auf der würzigen, stoffigen Schiene. Das ist ehrlicherweise nicht hundertprozentig meins, also mit dem tue ich mir immer ein bisschen schwerer. Und dann gibt es noch zwei Weine aus dem Betontank, einmal weiß und einmal rot, also quasi für einen Einstieg. Die habe ich allerdings selber auch noch nicht gehabt. Die gibt es, glaube ich, erst seit 2020, wenn ich das richtig im Kopf habe. So, jetzt darfst du einmal punktetechnisch vergeben. Wie taugt dir das?
Ist schon cool. Gut jetzt auch, dass wir es so lange im Glasl gehabt haben. Meiner Meinung nach sehr wichtig, weil jetzt ist die Flüchtige ein bisschen weg.
Ja, das und war davor fast einen Tag offen.
Das war auch wichtig.
Ja. Also das braucht wirklich Zeit. Die Flüchtige ist am Anfang ganz beim Aufmachen. Ich würde dem unbedingt 3-4 Stunden Karaffen geben.
Ja.
Dann wird es einmal viel weniger. mittlerweile ist wirklich, also hast du ja vorher schon beim Verkosten auch gesagt, man spürt, dass da ein bisschen was da ist, aber es ist schön drinnen. Mm-hmm. Am Anfang liegt es ein bisschen drüber,
ja.
Aber mit Luft geht es um einiges besser. Ja.
Na voll. Und jetzt ist es auch in der Frucht nicht mehr so arg drinnen. Also jetzt haben wir da wirklich gefühlt nur ein bisschen einen klareren Wein. Auch die Reduktion hast du jetzt in der Nase nicht mehr so arg.
Ja.
Und was du jetzt in der Nase viel mehr hast, ist dieses Kräuterthema.
Mhm.
Und zwar dieses mediterrane, ja. Getrocknete Sommer-Wiesen-Kräuterthema.
Mit ein bisschen mehr Temperatur an, kommt das ja. Natürlich noch ein bisschen stärker raus.
Das gefällt mir jetzt auch von der Temperatur her fast ein bisschen besser.
Ja,
das darfst du nicht zu kalt haben, ansonsten
das sagt stimmt.
Das Tannin
greift es viel, ja. Das stimmt schon.
Also das jetzt?
Nochmal einen dicken schöner, das stimmt ja.
Also klarer ist es jetzt einfach da als vorher. Nein, dem tut die Temperatur tatsächlich gut.
Voll.
Und ich bin im Normalfall eher
Team ein bisschen kühler, ja.
Ein bisschen kühler. Voll. Bei fast allem,
aber was ich trinke. Das hat jetzt nochmal so schöner geöffnet jetzt, ja.
Jetzt sind wir am Gaumen ein bisschen klarer, was die Frucht angeht. Jetzt sind wir am Gaumen ein bisschen klarer, was diese... Auch da haben wir diese mediterranen, wirklich diese getrocknete Sommerwiese gefühlt.
Ja.
In der Toskana.
Das hast du vorher hinten ein bisschen gehabt, aber halt jetzt ist das mehr da, ja.
Jetzt ist es omnipräsenter, ja. Genau. Das Tannin beißt ihn nach wie vor.
Ja, klar. Das bleibt rustikal und jung, das wird nicht anders.
Ja, natürlich. Aber mir gefällt das so insgesamt gut. Also ich kann damit sehr gut arbeiten. Ich kann damit nur besser arbeiten in 5 Jahren.
Ist korrekt. Einfach so. Also kriegt auf jeden Fall mal ein Plus.
Es kriegt auf jeden Fall mal ein Plus. Und so grundsätzlich von der Stilistik her, natürlich ist es schön zu trinken, das habe ich vorhin schon erwähnt. Mit Easy Drinking meine ich nicht Easy Drinking, sondern geil zu trinken.
Ja.
Gut zu trinken.
Korrekt.
Aber natürlich hat das eine schöne Tiefe, eine schöne Komplexität. Ich gebe dem jetzt einmal an 9,4 mit einem Plus auf 9,6 rauf wahrscheinlich.
Ich bin auch bei einer 9,5 Plus einmal. Mhm. Ich gehe auch davon aus, dass das noch um einiges
mehr in diese... Ich weiß, dass man das besser taugen wird, wenn das Tannin mir nicht ganz so hart
hat. Ich finde es halt jetzt auch schon geil, deswegen gebe ich da schon gerne ein bisschen mehr.
Das passt schon.
Weil du weißt, mir taugt es, wenn das rustikale Tannin ein bisschen kämpft und ein bisschen Power hat. Aber ich bin bei dir, also ich würde das auch gerne in 5 Jahren einmal trinken, weil dann ist es, glaube ich, einfach rollender Saft mit einer leichten rustikalen Note. Das wird es, glaube ich, nie wegkriegen, das will es auch nicht wegkriegen. Das
ist in Ordnung.
Voll, das ist auch geil.
Ich glaube, dass es dann richtig schön wird.
Genau, ich glaube auch, das hat noch... Hat noch einiges Potenzial. Ja.
Cooles Ding.
Voll.
Nicht zu diskutieren drüber. Absolut.
Am Ende von unserem philosophischen Diskussionstelefonat mit dem Stefano habe ich ihn noch gefragt, was er eigentlich für die Zukunft so sich vorgenommen hat. Und naja, ich glaube, jetzt kannst du das schon ungefähr vorstellen, wenn du die Geschichte gehört hast, dass Stefano sagt, nee, das passt jetzt alles und so ist halt jetzt und dann kann ruhig so bleiben, sondern der sagt natürlich, es muss sich da schon noch viel ändern.
15 Sachen habe ich jetzt
ganz, zu tun. Ganz große Sachen im Kopf, genau. Also einerseits würde er noch mehr mit Tieren machen, mehr Bienen, auch das wollen sie ausbauen.
Bienen, sehr
und
gut.
Und mehr Bäume pflanzen. Mhm. Mit dem haben sie nämlich ganz stark im Vorjahr angefangen. Sie haben im Vorjahr rund 1000 Bäume gepflanzt und das soll jetzt noch mehr werden. Also da pusht er voll, weil er einfach sagt, das ist wichtig für die ganze Region, wir brauchen mehr Baum, damit sich das klimatisch alles ausgeht. Ne?
Ja, weil man da eh von einer, wie du gemeint hast, sehr trockenen, zumindest in der Sommerzeit, sehr trockenen Region reden.
Korrekt.
Da kann man schon vorstellen, dass es wichtig ist.
Richtig.
Plus da wächst das Ganze sehr langsam, das heißt, je früher du anfängst, desto besser.
Ja. Und natürlich hat er auch schon wieder einen neuen Traum.
Ah, was macht er jetzt?
Sonst war es ja fad. Ich finde, es ist auch sehr schöner. Seine Frau, die Eloisa und er wollen nämlich eine Art Ausbildungszentrum aufbauen, in der die Farm quasi einfach der Ort ist und der Mittelpunkt ist. Mhm. Und natürlich diese landwirtschaftlichen Themen ein Teil sind, aber auch verschiedene andere Themen reinspielen sollen, wie Kunst, ein bisschen Theater, stellt er sich vor, also ein bisschen wirtschaftliche Grundlagen.
Ja, spannend.
Für junge Leute, die nicht genau wissen, was eigentlich in dieser Zeit, wo halt so viel passiert, tun sollen.
Cool.
Und die einfach einmal ausprobieren können. Die sollen quasi, so ist die Idee, ne? Das steht noch alles nicht, das ist einfach einmal nur der Traum, die Idee in anderen Köpfen. Aber dass sie quasi einen Ort schaffen, wo du hinkommen kannst, ein paar Monate ausprobieren kannst, die unterschiedlichsten Professionen, auch ein bisschen was mit den Händen arbeiten, aber gleichzeitig halt auch irgendwelche philosophischen Sachen da überlegen kannst. Also nicht nur körperlich, sondern schon auch geistig arbeiten.
Und einfach Waldorfschulenkonzept ist schon
natürlich,
so ein bisschen
natürlich, das kommt da, drinnen gelandet. Kommt da natürlich durch, ja. Und das aber halt in dem Setting von dieser Farm, Weil da gibt es eh so viele unterschiedliche Sachen zum Tun, da kriegst du so viele unterschiedliche Sachen mit.
Ja.
Wenn du das verbindest mit ein bisschen Kultur und mit ein bisschen wirtschaftlicher Grundausbildung, so quasi ist diese Idee, könnte es ganz gut sein, um da einmal zu finden, wo du hin willst auf deinem Lebensweg. Und das ist so eine Idee, wieder mal ein sehr, sehr großer Traum.
Ja, schon.
Aber auf der anderen Seite, wenn ich mir so anhöre, was er bis jetzt an Träumen umgesetzt hat, der macht das schon.
Wird er schon machen.
Und die Eloisa genauso, weil wenn die das durchpowert hat mit Kids und sie um alles kümmern und alles zusammenhalten, während er da auf seiner Farm arbeitet, wird die das auch kennen.
Mhm.
Und ich glaube, das wird ein richtig cooles Konzept. Und ja, damit sind wir am Ende meiner Folge rund um das Weingut De Fermo angekommen, das meiner Meinung nach viel mehr ist als ein Weingut. Ich würde fast zu weit gehen und sagen, das ist einfach ein bisschen eine Lebenseinstellung, das ganze Ding. Und es hat halt auch ein bisschen geilen Wein dabei.
Das ist richtig. Das hast du schön zusammengefasst. Nein, das war schon jetzt eine richtig, richtig spannende Geschichte, weil ich überhaupt gar keinen Zugang dazu gehabt habe. Also das Weingut und die Weine selber kenne ich. Also nur den Namen und die Weine wirklich, weil wir die eben einmal bei der SIP Society, bei einer Weinmesse
verkostet
in Wien
haben,
verkostet haben. Genau. Und ich mir damals schon gedacht habe, ah, okay, passt, das ist jetzt notiert, die sind cool.
Ja.
Ich war zwar nicht direkt drauf gekommen, einen Podcast drüber zu machen, aber ich finde das gut, dass du das gleich übernommen hast. Optimal.
Ja, ich kenne die Weine auch schon ein bisschen länger, weil ich habe das davor schon mal mitbestellt, weil es mir nichts gesagt hat beim Thomas Reiter, der das in Österreich vertreibt.
Mhm.
Und habe einfach gesagt, hey, schmeiß mal ein paar Flaschen rein, was du cool findest, was du spannend findest.
Nice.
Ich kenne das nicht.
Ja.
Und er hat mir eben den Prologo gegeben und den Don Calino auch damals. Mhm. Und das ist auch, also der Pecorino ist auch richtig leiwand.
Ja.
Super, super schön. Und da seitdem habe ich das immer so ein bisschen verfolgt und habe mir gedacht, eigentlich cool, habe aber die Geschichte auch nicht kennt. Bin dann auch durch Zufall drauf gestoßen.
Zero Ahnung gehabt. Ich habe nicht einmal mehr im Kopf gehabt, dass das tatsächlich Abruzzen, also von dort ist.
Das und schon. Weil ich mir immer gedacht, es gibt Emidio Pepe und dann gibt es dieses De Fermo, das da irgendwie gefühlt halt neu hieß, aber nein, was also ist das eigentlich?
Ich habe es nicht einmal im Kopf zugeordnet gehabt. Also ich habe halt gewusst, dass es nicht irgendwo aus Norditalien und nicht irgendwo aus Süditalien kommt, aber wo? No idea. Und die Geschichte, das ist schon ordentlich. Also richtig, richtig spannend.
Mhm.
Und mit vielen Wendungen.
Ja, Wahnsinn. Und einfach halt auch so geil, wie er das alles aufgebaut hat. Und
voll.
Wie viel Energie Leute haben können.
Ja.
Wie geht es denn das alles aus?
Man weiß es nicht, aber irgendwie geht's.
Faszinierend.
Ja, danke dir auf jeden Fall dafür.
Sehr gern.
Und euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören. Wir sind jetzt am Ende unserer Folge angelangt und freuen uns wie immer sehr über Feedback und Weinvorschläge von euch. Schickt uns die gerne an kedi@weinfuerwein.at oder an michael@weinfuerwein.at, nur nicht an uns beide gleichzeitig, ansonsten ist das Ganze keine Überraschung mehr. Folgt uns gerne auf Spotify und auf Apple Podcasts, wir freuen uns da sehr über Bewertungen auf den Plattformen. Auf Instagram findet ihr uns unter @weinfuerwein, folgt uns da sehr gerne. Dort und auf unserer Website weinfuerwein.at bereiten wir euch immer eine Zusammenfassung der Episoden mit Verkostungsnotizen und Co. auf. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.